Willkommen zurück zum Podcast der jungen Liberalen Esslingen, Freies Ohr. Heute zu Gast ist Tim Schütz vom BAK Umwelt, Verkehr und Bau. Wir haben jetzt so, oder wir wollen in den nächsten Folgen mal so ein bisschen die verschiedenen BAKs vorstellen, die es bei den jungen Liberalen gibt, was das so ist und was man da machen kann, wie man sich da einbringen kann. Ich freue mich aber auf jeden Fall, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast für die Folge heute.
Ja, freue mich auch, Jan.
Gleich mal zu Beginn, weil wahrscheinlich viele mit dem Wort BAK nicht viel anfangen können, also lang ausgesprochen Bundesarbeitskreis. Was genau ist das, Tim, und wie genau funktioniert das?
Ja, also für so eine Jugendorganisation ist es natürlich super wichtig, dass wir eigene Ideen haben. Wir als junge Liberale laufen ja nicht der FDP pauschal 1:1 nach, sondern haben unsere eigene Beschlusslage. Und da gibt es quasi auch immer ein paar Fachexperten und vor allem Gremium mit Fachexperten. Und die Bundesarbeitskreise sind eigentlich genau das. Also für einzelne Fachbereiche, zum Beispiel Umwelt, Verkehr und Bau, aber natürlich auch zur Außenpolitik oder Wirtschaft, gibt es dann einzelne Facharbeitskreise, die dann zusammenkommen und zu den Themen Ideen vorbereiten, die dann erst an die Julis gehen, aber dann im Idealfall auch an die FDP gehen. Und jeder, der im Bundesarbeitskreis mitmacht, kann quasi mit seiner Idee demnächst im FDP-Wahlprogramm landen. Also das ist eigentlich einer der leichtesten Wege, sich programmatisch einzubringen.
Wer kann denn alles dann daran teilnehmen?
Also, wer Mitglied bei den Julis ist, auf jeden Fall. Aber wenn es nach mir geht, auch Leute, die Interesse haben von außen. Also, ich finde das sowieso inhaltlich immer wichtig, nicht zu sehr in so einer Bubble zu hängen und irgendwie zu glauben, ey, nur weil eine Idee von woanders kommt, ist die gleich schlechter. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn da externe Gäste daran teilnehmen. Sofern die da gut mitarbeiten wollen, kann man da sicherlich auch zu guten Ideen kommen und spannende Diskussionen führen. Also, ich hatte im Bundesarbeitskreis auch immer Verbände zu Gast und ich habe auch mal einen Landesarbeitskreis in NRW gemacht, da hatte ich sogar mal jemanden von den Grünen da. Also ich schätze das immer sehr, wenn da mitmacht, wer sich einbringen möchte.
Wie läuft denn dann innerhalb des BAKs die Arbeit ab? Also hast du jetzt schon erklärt, so geht eben viel um Programmatik natürlich, zu den einzelnen Themen, sich zu positionieren als Verband. Aber wie genau läuft das? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab, dass man sich dann zu dem Punkt sagt, so wir positionieren uns jetzt zu Klimaschutz mit einem CO2-Zertifikat? Wie läuft das dann ab?
Genau, also in der Regel als Vorstandsteam, das macht noch die Anna Homm aus Köln mit mir aktuell und der Daniel Böhler aus Ennepetal, da beraten wir uns immer und ich sag mal CO2-Zertifikatehandel, das ist ja schon sehr in der Juli- und FDP-Beschlusslage vorhanden. Wir gucken meistens immer, was für in Anführungszeichen Nischenthema man nehmen kann, über das aber noch nicht so viel geredet wurde, weil wir wollen ja in der Regel neue Ideen geben. Ich finde zum Beispiel beim Klimathema wäre für mich mal ein Arbeitskreis spannend, wie kommunizieren wir das? Denn die CO2-Steuer, die versteht jeder. So, das ist super einfach, ist aber nicht besser. Der Zertifikatehandel, der erfordert ein paar Sätze. Und da musst du gucken, wie erkläre ich das gefühlt auch meinem Opa, dass der das sofort versteht und möglichst auch das sogar weiterleiten kann. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Hürde, über die man sprechen könnte. Und ganz grundsätzlich wollen wir immer rotieren. Das heißt, wenn wir gerade über Umwelt gesprochen haben, machen wir danach eher ein Verkehrsthema, danach eher ein Bauthema und so rotieren wir. Aber man trifft sich meistens immer dreimal jährlich zum PPW, zum parteipolitischen Wochenende. Das, vor Corona war das immer in Gummersbach, in der Theodor-Heuss-Akademie. Zuletzt war es immer online. Und am Ende von so einem Seminar habe ich auch mal gefragt, was wünscht ihr euch für ein Thema fürs nächste Mal? Und deswegen, das ist nicht so, drei Leute bestimmen das, sondern wir sind um jede Idee dankbar. Und das kann auch mal für kleinere Veranstaltungen gelten. Also, dass man vielleicht nicht in einem PPW, wenn das nicht ein Wochenende trägt, sondern wenn es ein kleineres Thema ist, einfach mal abends ein Zoom-Meeting macht und dann darüber spricht. Also, das ist super frei. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Der Bundesvorstand lässt einem viel Freiheit und dann kann man, glaube ich, auch am besten arbeiten.
Ich fand die Idee gerade voll spannend, irgendwie zu sagen, dass man vielleicht auch irgendwie so einen Bug Richtung Kommunikation oder sowas in die Richtung entwickelt. Findest du, das ist ein großes Problem, dass man da, dass diese Art der Kommunikation, die vielleicht ein bisschen unverständlich ist für viele außenstehende Leute, und hast vielleicht noch andere Ideen, wie man vielleicht auch mit diesen Bugs oder einfach generell als Julis seine Beschlusslagen vielleicht auch besser kommunizieren kann?
Ich habe ja vielleicht noch, um das zu mir zu sagen, ich habe ja zwei Standbeine. Ich habe ja den BAG gemacht und war früher in NRW auch im Programmatik-Team im Landesvorstand. Jetzt gerade bin ich Pressesprecher bei Julis NRW, stellvertretender Landesvorsitzender. Und deswegen liegt mir diese Kombination auch sehr am Herzen, also einfach zu kommunizieren. Und wenn wir zum Beispiel einen Leitantrag beschließen oder ein Wahlprogramm, dann lege ich intern auch immer einen großen Wert darauf, hey, das muss verständlich sein. Julis neigen oft dazu, was auch an der Zusammensetzung der Julis liegt. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Akademikerquote. Also ganz wenige Julis haben die Real- oder Hauptschule besucht, was sicherlich auch unter Diversitätsgründen nicht optimal ist. Und man muss einfach sagen, hey, so ein Wahlprogramm, da musst du nicht studiert für haben, das zu verstehen, sondern das muss jeder junge Mensch von 14 bis 35 verstehen. Und deswegen ist es super wichtig, manche Dinge auf den Punkt zu bringen und auch mit in der Kommunikation, gerade als Jugendverband, auch viel mit Humor zu arbeiten. Julis NRW, vielleicht hast du mal reingeschaut, machen auf Insta immer viele Memes. Wir versuchen viel mit Humor zu arbeiten. Wir versuchen, Sachen auch mal zuzuspitzen, was sich die FDP vielleicht nicht trauen kann, auch mal steile Forderungen aufzustellen. Und das, finde ich, ist total wichtig. Und im Rahmen von so einem Bundesarbeitskreis könnte man, nachdem man die inhaltliche Diskussion abgeschlossen hat, auch gut darüber nachdenken, wie könnte man es eigentlich kommunizieren, sodass quasi die Bundesarbeitskreise nicht nur neben mir als aktueller Bundesprogrammatiker, sondern vielleicht auch Laura als Pressesprecherin zu arbeiten, finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee.
Das ist auf jeden Fall. Um jetzt vielleicht noch kurz diese Anfangsrunde, diese Erklärungsrunde kurz fertig zu machen, noch die Frage, wie fasst denn ihr neue Beschlüsse und eben auch gerade, wie ist denn da das Zusammenspiel mit Bundesvorstand und Bundeskongress? Wer hat da so welche Aufgabengebiete?
Also wir als Bundesarbeitskreis machen quasi, wenn wir in Präsenz zusammenkommen oder manchmal jetzt auch zuletzt online, eine Versammlung und alle Leute, die da anwesend sind und die Juli-Mitglieder sind stimmberechtigt. Und dann werden auch Änderungsanträge eingearbeitet und dann diskutiert man über Anträge und dann ist es quasi Beschlusslage des Bundesarbeitskreises und wir reichen die Anträge in der Regel dann zum Bundeskongress ein. Das heißt, da gibt es ja ein dickes Antragsbuch und da gibt es dann immer auch Anträge vom Bundesarbeitskreis. Und machen wir uns mal nichts vor, wenn da 60 Anträge eingereicht werden, hat der Bundesarbeitskreis in der Regel nicht so eine große Lobby. Ich komme, wie gesagt, aus NRW. NRW hat eine maximal große Lobby. Wir stellen fast ein Drittel des gesamten Verbandes. Da ist einfach ein NRW-Antrag nach oben zu bringen, dass der beraten wird als ein Bundesarbeitskreisantrag. Und dann passiert bei den Anträgen Folgendes. Die werden an den erweiterten Bundesvorstand verwiesen. Da sitzen dann quasi der Bundesvorstand und alle Landesvorsitzenden und die Bundesarbeitskreise. Die sind aber nicht stimmberechtigt. Also ich sitze da ab und an auch. Bewusst auch nur, wenn Programmatik ist. Ich meine, die ganze Strategie vom Bundesverband, das ist nicht mein Thema als Bundesarbeitskreis. Kann man sich anhören. Ich habe immer das Gefühl, das stört eher, wenn da noch mehr Leute sitzen. Ich nehme mich da nicht so wichtig. Aber beraten schon. Und dann werden diese Anträge auch oft in die Beschlusslage gebracht. Also das ist oft der Weg, den unsere Anträge nehmen. Ist ein bisschen schade, weil auch zum Bundeskongress ist es natürlich noch mal plakativer. Aber ist nur logisch.
So, dann kommen wir mal zum mehr inhaltlicheren Teil. Um welche Themen genau kümmert ihr euch denn hauptsächlich im BAG? Also klar, Umwelt, Verkehr und Bau steht jetzt sozusagen im Titel drin, aber das umfasst natürlich noch eine viel größere Palette. Was waren denn so die Anträge oder die Sachen, um die ihr euch so in den letzten Monaten gekümmert habt?
Oh, super viel. Und ich weiß auch noch, ich war 2017, habe ich angefangen als Stellvertreter im Bundesarbeitskreis, dann habe ich 2018 den übernommen. Und das war damals so ein Nischenarbeitskreis. Ne? Wirtschaft war groß, Außenpolitik war groß. Und mit der Zeit sind alle drei Themen durch die Decke gegangen. Umweltpolitik hat jeder mitbekommen, ist inzwischen mit das politische Thema Nummer eins bei jungen Leuten. Auch Politik, der ganze Mietendeckel in Berlin und so weiter, es wird super viel diskutiert. Und Verkehrspolitik hat unter Andi Scheuer jetzt auch nicht zu einem großen Popularitätsgewinn geführt. Also da ist es super wichtig, Antworten zu finden. Und wir haben da ganz breit Themen besprochen, um mal ein paar Beispiele zu nehmen. Wir haben uns damit beschäftigt, hey, warum werden Großprojekte so oft teurer? Elbphilharmonie, Flughafen Berlin, Stuttgart 21. Und sind zum Beispiel zu dem Ergebnis gekommen, hey, im Bauvergabenverfahren, da gibt es ein Problem. Ist ein bisschen kompliziert, ich versuche das mal möglichst einfach zu sagen. Am Ende des Tages, der Staat möchte etwas bauen, zum Beispiel eine Autobahn, und dann gibt es private Unternehmen, die wollen das bauen. und die bewerben sich dann auch. Und aktuell ist es so, dass in der Regel so 80% nur bei dem Preis läuft. Deshalb ist ein verdecktes Gebot, die bieten und der günstigste kriegt in der Regel den Zuschlag. Das führt aber dazu, dass alle so günstig anbieten und das Angebot so eng takten, dass sie das nicht halten können. Und wenn der Zuschlag erfolgt ist, sagen die, ah, wir müssen teurer werden, sorry. Und dann ist es teurer, dann dauert es länger, dann wird man geklagt vielleicht von Seiten des Staates. Das sind halt große Probleme und wir haben da eigentlich ein faires neues Verfahren gefunden, was zum Beispiel auch ökologische Kriterien mit einbezieht. Und da ist zum Beispiel auch die Kombination aus Verkehr und Umwelt plötzlich da. Das heißt, wenn du eine Idee hast, wie du auf der Autobahn zum Beispiel mehr recyceln kannst, was den Asphalt angeht, in Schweden gibt es Modellprojekte, wo quasi in Spuren schon Solarpanels eingebaut werden. Wenn du als Unternehmen also da rein investierst, kriegst du vielleicht auch den Zuschlag, obwohl du teurer bist. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz schöner neuer Gedanke. Das war so ein Thema. Wir haben uns viel mit Tierschutz beschäftigt. Wir haben geguckt, hey, wie ist die Situation in Zoos in Deutschland? Was kann sich da verbessern? Wir haben über ÖPNV in Städten und auch im Land gesprochen, auch ein super wichtiges Thema. Wir haben darüber gesprochen, wie können wir Bauen günstiger machen und Anreize schaffen. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr breite Palette. Den Flugstandort in Deutschland haben wir auch bearbeitet. Also zuletzt haben wir über den Wald als Zentrum gesprochen. Das sind jetzt nicht die Themen, die auf den ersten Blick immer so sexy klingen, aber das sind halt Themen, mit denen sich sonst zu wenig beschäftigt wird. Und das ist unsere Aufgabe, auch diese Themen anzunehmen.
Das ist auch eine Frage, die ich mir, oder ein Gedanke, den ich dann dabei hatte, als ich den Bug sozusagen gelesen habe. Du hast ja gesagt, und das stimmt ja auch, dass alle diese drei Themen vielleicht früher nicht so die größten, die populärsten waren, aber in den letzten Jahren das sich natürlich extrem geändert hat. Da hat sich mir dann die Frage irgendwie gestellt, ist es vielleicht dann nicht sogar inzwischen fast schon zu viel, alle diese drei Themen zu behandeln, gleichzeitig in einem Bug?
Ja, das ist eine gute Frage, ob man das nochmal aufteilt. Ich habe sogar das Thema Bau vom Wirtschaftsarbeitskreis geklaut zu meiner Zeit. Das war früher bei Wirtschaft, aber die haben sich nie mit Bau beschäftigt. So ähnlich ist es zum Beispiel bei mir. Theoretisch fällt in meinem Arbeitskreis auch Landwirtschaft. Und ich habe, und das muss ich fairerweise zugeben, keine Ahnung von Landwirtschaft. Ich müsste mich da total reinarbeiten und da kann ich nicht authentisch verkaufen, dass ich da Experte bin. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man da den Bereich mal abgibt. Aber beim Verkehr und bei Bau und bei Umwelt, da ist die Verbindung sehr intensiv. Das ergibt schon Sinn. In Österreich zum Beispiel ist das inzwischen ein Ministerium, was die Grünen haben, ein Riesenministerium quasi. Das ist schon sinnvoll, wenn man da Kompetenzen bündelt. Und man muss ja irgendwie kombinieren, sonst hätten wir 28 Bundesarbeitskreise. Das wäre auch für die Mitglieder nicht so praktisch. Ne? Also das ist schon schwierig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man das über viele Jahre macht, es ist auch nicht immer so einfach, auf so viele neue Themen zu kommen, über die man noch nie gesprochen hat. Man versucht ja auch immer was Neues zu finden, was trotzdem einigermaßen attraktiv ist. Also am ehesten würde ich sagen, nehmt mir gerne Landwirtschaft ab, da habe ich nicht so ein Problem mit.
Oder du hast es ja gerade auch schon angesprochen, das Thema, das ich auch nochmal mit dir reden wollte, und das ist bezahlbarer Wohnraum, gerade eben in den Großstädten. Das ist ja ein riesengroßes Problem in Deutschland. Auch gerade Berlin ist ja was die letzten Monate immer wieder Schlagzeilen gemacht hat in den Medien. Und was ist denn da so die Position von eurem BAG zum Beispiel? Vielleicht, um das nochmal kurz zu wiederholen, dass eben Mietendeckel dort in Berlin gab von der rot-rot-grünen Landes- oder Stadtregierung, mit dem sie eben die Mieten gedeckelt haben von oben. Und das hat dann eben, wurde ja dann auch vom Verfassungsgericht gekippt. Aber was sind denn da so die Ziele oder die Ideen, die ihr da hättet?
Genau, also vielleicht nochmal zu dem Urteil. Es wurde ja geurteilt, dass das bundesweit nicht so durchzusetzen, dass es nur bundesweit durchzusetzen wäre, als Bundesgesetz, als Landesgesetz das nichtig. Also auch bei der jetzigen Bundestagswahl könnte es passieren, dass wenn Rot, Rot, Grün kommt, dass die es nochmal versuchen. Auch dann ist es die Frage, ob es erlaubt ist, aber dann würde das nochmal neu verhandelt werden. Und wir unterscheiden uns in der Grundposition nicht groß von der FDP, beziehungsweise nicht von der FDP, denn das ist komplett richtig, dass wir den Wohnungsmarkt auch als Markt anerkennen. Ich habe gestern lustigerweise mit jemandem gesprochen, der aus Münster kommt und der sagt, ey, in Münster super schwer, Wohnraum zu bekommen. Das ist eine Studentenstadt, ganz viele Leute ziehen dahin, die wird immer attraktiver, wird immer größer, aber es werden nicht viel mehr Wohnungen gebaut und dementsprechend wird es halt auch teurer. Und eins muss man sich vergegenwärtigen, es gibt kein Menschenrecht darauf, in Berlin-Mitte zu wohnen. Gibt es nicht. Ich sehe das schon so, es muss insgesamt ein bezahlbarer Wohnraum da sein, aber niemand kann sagen, wenn hier nicht gebaut wird, dann will ich aber trotzdem hier super günstig wohnen. Und in Berlin geht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt es das Tempelhofer Feld, da war früher ein Flughafen, ein Militärflughafen, und dann gab es einen Bürgerentscheid, was soll da passieren, soll da gebaut werden? Und was haben die gesagt? Wir machen einen Skaterpark in Freizeit, ne? Da kann man so ein bisschen rumskaten, machen Leute einen Spaziergang, das ist auch schön und gut, aber ob das so smart ist in Berlin, ist die Frage. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Anreize erhöht werden, um mehr zu bauen, damit es wieder mehr Angebot gibt und entsprechend die Nachfrage und Angebot am besten zusammenkommen. Und dafür müssen gewisse Anreize geschaffen werden. Und es wird ja immer nur über Vonovia gesprochen. Es kann ja auch gut sein, hey, du hast eine Wohnung, die du vermietest, das ist deine Altersvorsorge. Du bist darauf angewiesen, dass du die Miete bekommst. Und wenn du die deckelst, aber die Umkosten steigen, dann machst du hinterher einen Verlust. Das heißt, du bestrafst Privatpersonen durch so ein verfassungswidriges Gesetz. Und das geben wir nicht ein. Und ich finde das auch extrem sozial fragwürdig. Also gerade die SPD ist, glaube ich, auch mal eine Partei gewesen, die sich dafür eingesetzt hat, dass man auch im Alter gut leben kann. Da ist Eigentum eine schöne Sache. Und Eigentum sollten nicht nur die 5% irgendwie zugehören. Also müssen da ganz viele Sachen gemacht werden, dass wir als Bundesarbeitskreis dann nochmal uns angeguckt haben. Es wird ja immer gesagt, ja, Bürokratie abbauen. Aber was ist das denn zum Beispiel? Es gibt eine Stellplatzverordnung und das führt zum Beispiel dazu, in Düsseldorf ist der Parkraum auch jetzt schon super eng, aber wenn neu gebaut wird, muss da auch mindestens pro Person irgendwie ein Stellplatz sein. Sag ich mal grob geschätzt. Ob das jetzt genau ein Platz pro Person ist, weiß ich nicht. Aber pro Wohneinheit auf jeden Fall schon. Und das macht es natürlich schwierig. Wenn so ein bisschen Platz nur da ist, aber kein Platz für einen Stellplatz, dann kannst du halt nicht bauen oder dann musst du erstmal Lösungen finden. Und gerade wenn du dann in die Höhe baust, musst du aber trotzdem mehr Parkraum zur Verfügung schaffen. Und das ist die Frage, ob man das nicht abschafft und vielleicht mehr auf unterirdische Parkhäuser setzt. Es gibt in Amsterdam, gibt es das glaube ich, da fährst du mit dem Auto ein ganz schmales Teil, da fährst du mit dem Auto rein und automatisch wird das nach unten geschickt und dann irgendwo abgestellt. Dann kannst du das quasi per Knopfdruck wieder hochholen. Ist natürlich aufwendig, kostet ein bisschen was, aber es ist so platzsparend. Und allein der ganze Platz, der aktuell für Parkplätze draufgehen, könntest du für Wohnraum nehmen. Und das sind langfristige Investitionen, die wir tätigen müssen. Denn das Auto wird nicht aussterben, auch wenn manche Grünen das behaupten. Das wird vielleicht irgendwann klimaneutral und vielleicht auch von alleine fahren. Aber es ist nach wie vor ein wichtiges Transportmittel. Und deswegen, da sieht man, selbst bei solchen Fragen liegen Bau und Verkehr super nah beisammen. Und es ist kein Patentrezept, um zu sagen, hey, von heute auf morgen sind die Mieten in Berlin geringer mit der FDP. Das können wir nicht sagen, das wäre unseriös. Es wurde über Jahre scheiß Politik gemacht und deswegen versuchen wir auch, wie jetzt die Feuerwehr zu löschen, aber die machen den Brand nur schlimmer. Und deswegen langfristige Lösungen bieten eigentlich nur die Freien Demokraten an.
Ja, eine Nachfrage hätte ich jetzt noch dazu. Du hattest ja gesagt, man müsste Anreize schaffen. Was genau stellt man sich denn unter Anreizen vor? Wie könnte man das dann in der Praxis dann richtig umsetzen?
Ja, zum Beispiel die Grunderwerbssteuer, einen höheren Freibetrag etablieren, egal ob das in Eigennutzung ist oder nicht, für die erste Immobilie. Das heißt, selbst wenn du dann die Immobilie kaufst, die aber dann vermietest, ist es ein bisschen günstiger, weil die Grunderwerbssteuer, da wird mal eben hier in NRW, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, wir sind auf jeden Fall Spitzenreiter, wie so oft, und danke an Hannelore Kraft, die das damals eingeführt hat, 5% packst du da nochmal eben drauf. Das ist natürlich schon mal ordentlich was. Das ist zum Beispiel was, wenn du weniger Bürokratie hast, kannst du auch schneller bauen, dann wird es günstiger, das heißt, die Anreize für Investoren steigen. Dann kannst du gucken, ob die entsprechenden Klagemöglichkeiten durch Verbände vielleicht eingeschränkt werden. Da setze ich mich zum Beispiel sehr für ein bei Bauprojekten. Erzähle mal gerne, es gibt ein Beispiel aus Aachen, da sollte Anfang der 2000er ein Industriegebiet gebaut werden. Da haben die festgestellt, da sind Löcher im Boden. Und dann hat man gesagt, ja, da leben Wildhamster. Und dann wurde erstmal das ganze Projekt abgebrochen. Die ganzen Investoren haben überlegt, was machen wir jetzt? Dann wurde geklagt, da sind Gutachter darüber gelaufen, haben geguckt, was ist denn da? Und das hat so lange gedauert, dass die Investoren abgesprungen sind. Und es hat sich am Ende herausgestellt, da hat jemand von so einem Umweltverband mit einer Leiter Löcher in den Boden gemacht, um zu tun, als wäre da ein Wildhamster, nur weil er keinen Bock aufs Industriegebiet hatte. So, das hat mehrere tausend Arbeitsplätze gekostet. Und das gibt es bei ganz vielen Infrastrukturprojekten. Es gibt manche Verbände wie die Deutsche Umwelthilfe, für die ist das deren Finanzierungskonzept. Die sagen, hey, wir klagen, wir sitzen hier in Berlin, aber wir klagen im Zweifel auch für ein Bauprojekt in Esslingen. Ne? Also die, das ist aus meiner Sicht nicht rechtsmäßig oder sollte nicht rechtsmäßig sein. Die können von mir aus beraten, aber normalerweise klagt jemand, der betroffen ist. Wenn du in Esslingen wohnst und du siehst da einen Wildhamster, ist es dein gutes Recht zu klagen. Aber der Verband, der ewig weit weg wohnt und das aus Prinzip macht, der sollte es bitte lassen. Und das sind alles Faktoren, die machen Bauen in Deutschland so viel unattraktiver als im Ausland. Da müssen wir besser werden.
Dann kommen wir mal noch zu einem anderen Thema von euch. Was würdet ihr denn gegen die Umweltverschmutzung tun? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage an und für sich, aber es ist natürlich auch ein wichtiges Thema, jetzt auch gerade für die junge Generation, Stichwort Nachhaltigkeit. Was gäbe es denn da zum Beispiel für Ideen, auch mit Richtung Recycling, wie man das da vielleicht gut umweltschonend oder umweltschonender in die Zukunft blicken könnte?
Ja, Recycling ist ein sehr gutes Thema. Da müssten wir auch nochmal ein längeres Wochenende für machen. Deswegen Recycling bin ich gar nicht so mega fit, bin ich ganz ehrlich. Ich würde vielleicht auch mal über die Plastikverschmutzung im Meer beispielsweise sprechen. Das ist auch ein Riesenthema. Und da gibt es ein internationales Abkommen, das heißt MARPOL-Abkommen, hat es jetzt auch ins Juli-Bundestagswahlprogramm geschafft. Und das muss sehr verschärft werden, weil aktuell kannst du deinen Lader komplett auf dem Atlantik ausleeren, also da nur Müll reinwerfen. Und lass mich nicht lügen, ich glaube, die Höchststrafe sind 50.000 US-Dollar. Das ist, finde ich, gar nichts in Relation. Und oft ist es sogar so, dass wenn du noch Wartezeiten hast, dass es sogar teurer ist, deinen Müll am Rotterdamer Hafen ordnungsgemäß zu entsorgen, als wenn du den einfach illegal ins Meer schmeißt. Und da müssen einfach die Häfen zusammen dafür sorgen, dass die Gebühren mit inbegriffen werden. Das heißt, wenn du in einem Hafen hältst, dass du automatisch auch Gebühren für die Müllentsorgung zahlst, ob du es denn machst oder nicht, zumindest für Großtanker. In der Regel haben die Müll, also von daher lohnt sich das. Da müssen die, gerade in Südostasien, müssen mehr Kontrollen gemacht werden. Da gibt es schon so Bojen beispielsweise, die laden sich durch Wellen auf und die können orten, wo, wenn Verschmutzungen auftreten, von wo die kommen und ob die frisch sind. Das heißt, da könnte man zum Beispiel die Herkunft relativ klar deutlich machen. Das heißt, die Strafen müssen erhöht werden. Da müssen bessere Anreize geschafft werden. Und es ist auch da ein Forschungsthema. Zum Beispiel Kunstrasenplätze erzeugen sehr, sehr viel Mikroplastik. Das ist nicht gut. Das kommt dann ins Trinkwasser. Muss man aufpassen. Die Lösung ist aber nicht, jetzt Kunstrasenplätze wieder abzuschaffen und wieder auf Beton zu spielen. Nee, wir müssen forschen, dass es da bessere Varianten gibt. Also auch da muss sich einfach viel tun. Und da kann man zum Beispiel auch, es gibt ein deutsches Verpackungsregister, das geht so ein bisschen Richtung Recycling. Und die sagen aktuell nur, jo, passt oder passt nicht mit einer Verpackung. Und man könnte zum Beispiel sagen, hey, die machen nochmal ein Gütesiegel. Und ich würde sogar sagen, wenn ein Produkt, was früher super viel Plastik umfasst hat, total durch Innovation Plastik abbauen konnte, dann kann das aus meiner Sicht sogar in eine niedrigere Mehrwertsteuerstufe rücken, um noch einen Anreiz zu schaffen, dass man weniger Plastik ins Produkt macht. Also wirtschaftliche und ökologische Faktoren zu kombinieren, ist eh immer schlau. Das könnte ein Beispiel sein, wie man Umweltverschmutzung entgegentritt. Und viele Liberale haben sich darüber beschwert, aber inzwischen ist das einfach auch super. Ich bin auch ein Riesenfan von Pfand. Wer in Spanien mal war und Urlaub gemacht hat, die schmeißen das einfach alles in die Büsche. So, europäisch könnten wir zum Beispiel ein einheitliches Pfandsystem etablieren. Finde ich auch nicht schlecht.
Gerade auch zum Thema Müllverschmutzung in Meeren, da habe ich auch mal gesehen, da gibt es ja dieses Ocean Cleaning oder ich weiß gar nicht, diese Company, glaube ich, kennst du auch wahrscheinlich, wo ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber so ein schiffsähnliches Teil, das dann da durch die Meere fährt und dann diesen Plastikmüll sammelt. Ich finde, das ist auch zum Beispiel was total Spannendes und solche Technologien bräuchte man eigentlich mehr und wenn die aus Europa kommen, ich glaube, das kommt ja auch aus den Niederlanden oder so, das wäre natürlich super. Also Echt klasse.
Total. Die Julis, die FDP fordern ja auch ein europäisches Institut für Sprunginnovation. Das heißt, irgendwo in Europa kommen die besten Forscher zusammen und bündeln ihr Wissen. Und wir müssen an einem Strang ziehen, gerade um den Klimawandel zu bewältigen. Und dann ist mir egal, ob jetzt ein Forscher aus Estland oder Esslingen kommt. Hauptsache, es wird etwas erfunden. Ne? Und deswegen Sonderwirtschaftszone mit besonderen wirtschaftlichen Anreizen, das wäre schon was.
Dann mein letztes Themengebiet, das ich nochmal anreißen wollte, wäre dann im Blick auf die Verkehrswende und eben vernetzte Mobilität. Da wird sich ja, glaube ich, auch noch in den kommenden Jahren einiges ändern. Also wir haben jetzt natürlich E-Autos auf den Straßen immer mehr, aber es wird wahrscheinlich dann auch noch Wasserstoff, Hybrid dazukommen. Aber auch zum Beispiel solche Themen wie Carsharing oder so, gerade in Innenstädten. Also ich glaube, da wird sich viel tun. Wie seht ihr das aus Bugs-Sicht? Was sind da so eure Standpunkte zu den Themen?
Ja, also die Mobilitätswende, die wird früher oder später auf jeden Fall kommen. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man da politisch vorgeht. Politisch kann man sagen, wir haben keinen Bock aufs Auto, auf den Verbrennungsmotor, und wir versuchen, das Auto mit so vielen Verboten wie nur möglich einzuschränken. Kaum noch Parkraum, Benzin super, super teuer machen, Verbotszonen, Dieselfahrverbote und so weiter. Das ist nicht unser Weg. Ich finde, Mobilität ist auch immer eine gewisse Form von Freiheit. In der idealen Welt musst du sagen, hey, mir passt jetzt gerade der ÖPNV besser, dann regnet es aber wie Sau und dann kannst du immer noch dein Auto nehmen oder du machst Carsharing, also dass du möglichst viele Freiheiten hast und dich möglichst gut bewegen kannst. Weil, ehrlich gesagt, die Diskussionen werden auch oft immer nur in Großstädten geführt. Wer hier auf dem Land wohnt, der lacht aber. Da fährt einmal pro Stunde ein Bus. Da brauchst du ein Auto, um gut mobil zu sein. Und vielleicht brauchst du es sogar noch früher. Ich würde zum Beispiel sagen, Führerschein mit 16 überfällig. Also begleitetes Fahren von mir aus sogar schon mit 14. Wenn du den Führerschein bestehst, hast du die Prüfung doch geschafft. Das ist ja schon ein schwieriges Verfahren, in Anführungszeichen den Führerschein zu bekommen. Aber um mehr Freiheit zu schaffen, sollte das einfacher sein. Auf der anderen Seite muss viel mehr in ÖPNV investiert werden. Da sind alle europäischen Großstädte fast besser als wir. Also in Kopenhagen fahren die U-Bahn komplett autonom. Das spart ja auch langfristig Kosten. Es ist auch super einfach und die fahren auch alle 2 Minuten. Das ist natürlich eine gewisse Investition, die da notwendig ist. Aber ich glaube, das ist einfach langfristig fast unersetzlich. Wir hinken beim autonomen Fahren hinterher. Es gibt in Deutschland viel zu wenig Teststellen dafür. Wir machen Großstädte immer unattraktiver und andere Städte wie Berlin zum Beispiel, die zwingen Leute dazu, den ÖPNV zu benutzen, indem jeder Bürger so ein Ticket kaufen muss, so ein 365-Euro-Ticket, obwohl die gar nicht den ÖPNV benutzen, obwohl die vielleicht nur Homeoffice machen und zum Einkaufen irgendwo hinlaufen. Also sowas verstehe ich überhaupt nicht, deswegen ist Freiheit ein total wichtiger Punkt. Vielmehr natürlich in ÖPNV investieren und auf der anderen Seite Technologieoffenheit. Ich finde das immer fragwürdig, wenn die FDP Baden-Württemberg immer nur auf Wasserstoff setzt und andere immer nur auf Elektromobilität. Mit dem Zertifikatehandel wird so oder so viel Druck ausgeübt und dann werden sich die richtigen Technologien auch durchsetzen. Und da muss man als Staat auch nicht künstlich den Spritpreis erhöhen. Ich finde, die Spritpreise sind ja jetzt schon enorm angestiegen, Klammer auf wegen des Emissionszertifikatehandels, der ja schon existiert. Das ist einem sich gerade gegründeten Handwerksbetrieb kaum zu erklären, wie der die Flasche unterhalten soll. Und wenn man das jetzt künstlich noch teurer macht, dann gehen halt auch einfach Existenzen so ein bisschen flöten. Es muss eine klare Planbarkeit sein. Wer 2040 noch einen Verbrennungsmotor fährt, das wird arschteuer. Das wird sich nicht mehr lohnen. Aber du hast eine Perspektive bis dahin. Und das verstehen so ein bisschen die Grünen nicht. Die sagen im Idealfall, über Fridays for Future verstehen es überhaupt nicht. Wenn es nach denen geht und deren Bepreisung von CO2 gelten würde, dann hätten wir keine Flug-Airline mehr in Europa. Da werden sich manche Grüne freuen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, unsere Gesellschaft hat immer weiter einen Fortschritt gemacht. Und ich will es einfach nicht verbieten, dass man nochmal nach Mallorca in Urlaub fliegen kann. Will ich nicht. Also mag sein, dass manche Fridays for Future Kids einfach gerne in Oberhausen Urlaub machen. Sei denen ungenommen, sollen sie machen. Aber ich will die Gesellschaft nicht umerziehen und ich will auch nicht Freiheiten einschränken. Und ich glaube, da kommt man irgendwie zusammen. Und der kann es nochmal abschließen. Niemand hat ein so konsequentes Umweltschutzprogramm wie die Freien Demokraten bei der Bundestagswahl. Das ist so. Und das müssen wir offensiver betonen. Wir müssen uns da nicht hinter Leuten verstecken. Ich verstehe nicht, warum bei Fridays for Future nicht mehr FDP-Fahnen sind. Das sind ganz viele Leute, die finden den Kapitalismus scheiße. Aber der Kapitalismus wird es sein, der diese Leute retten wird. So ist es.
Ich glaube, das war jetzt ein echt gutes Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank auf jeden Fall, Tim, für diese wirklich tollen Überblick über die verschiedenen Themen und die Erläuterung eures Bugs. Die nächsten Folgen kommen dann noch ein paar aus den anderen Bugs, aber auf jeden Fall dir vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für die Folge.
Ja, vielen Dank, Jan. Und wer mitmachen will, gerne einfach schreiben. Auf der Website findet ihr auch meine Kontaktdaten und dann könnt ihr beim Bundesarbeitskreis auch ganz einfach mitmachen.